weder ein Depressivum noch ein Antidepressivum. Aber du wohnst ja eben in Rosemount. Die Grenze ist ja nicht weit, beziehungsweise wir waren letztes Jahr sind wir über die Grenze gefahren, ja, und haben sie nicht gesehen, weil es sie, ja, nicht gab. Du hast uns aber gezeigt, wo es sie geben könnte oder würde. Ja. Wie sieht man dann das? Wie spürt man in Irland die ganze Geschichte? Weil das ist dann nicht mehr lustig, oder, wenn da plötzlich eine Grenze entsteht.
Das ist überhaupt nicht lustig, nein. Und auf einer ganz praktischen Ebene, es braucht die Dissidenten nicht, diese Splittergruppen der IRA, um irgendwelche Installationen an der Grenze abzusägen. Das besorgen die Nachbarn. Ich habe keinen Zweifel, dass die das tun werden, mit oder ohne Sympathien für diese Splittergrüppchen. Es geht ja viel weiter. Es ist ja nicht nur, wenn auch wichtig, es ist nicht nur der Milchlaster, der die Milch eines nordirischen Bauern in eine der großen irischen Molkereien bringt, jeden zweiten Tag, und das Produkt wieder zurückbringt. Das ist nicht mehr konkurrenzfähig, es ist nicht mehr viable, wenn da Zölle und wenn das auch nur aufgehalten wird. Die Pilzzüchter in der Republik, die alle entlang der etwas unwirtlichen Grenze operieren, weil man braucht keine Sonne und dafür und auch kein gutes Ackerland, die können dicht machen. Die sind bereits in der Verlustzone wegen Sterling, der Abwertung von Sterling seit dem Brexit-Votum. Die seuchen sich aber noch durch. Wenn es da auch nur die geringsten Verzögerungen gibt und Auflagen, sind die weg vom Fenster und können auf Gurken umstellen. Aber es ist ja viel mehr. Die Verklammerung auf familiärer Basis, Sie müssen sich erinnern, alle Brücken, nicht alle, aber 90% der Brücken waren gesprengt während des Konflikts, oder sie hatten einen Betonwürfel von dieser Dimension, drei nebeneinander, so dass man diese Sträßchen nicht befahren konnte. Das ist alles weg. Kommt hinzu, irische Krankenpatienten, die gerade kein Bett in einem irischen grenznahen Spital finden, gehen nach Newry in Nordirland oder nach Derry in Nordirland, die beide größere Spitäler haben als die angrenzenden irischen Städte. All das ist kompromittiert, diese Normalität, die eben die Grenze zwar auf einer Weltkarte noch zeigt, da ist Nordirland immer noch rosa wie Großbritannien und der Rest grün, aber in den Köpfen ist das alles in meinen Augen sehr schlau, elegant, subtil aufgelöst. Und wenn das kompromittiert wird, dann schwindet die, wie ich schon andeutete, die Bereitschaft der nordirischen Katholiken, diese nominell britische Zugehörigkeit weiter zu akzeptieren.
Nun sagst du, die Grenzen sind aufgelöst, aber wir haben ja mit deiner Hilfe letztes Jahr erst mit der Runde dann auch Belfast besucht, mhm, und ich meine, persönlich war ich schockiert darüber, dass was wir immer als Peace bezeichnet haben oder verstanden haben, dass das von unserem Gesprächspartner und Partnerin als Absence of Violence, ja, genannt wurde. Und abgesehen jetzt von den Splittergruppen, wenn 50% katholisch sind, mhm, und 50% nicht, dann muss es doch zu neuen Explosionen des Violens kommen.
Das würde ich nicht so sagen. Mhm. Seit der Ermordung von Lyra McKee, dieser Journalistin in Derry in der Nacht zum Karfreitag, kann man wirklich spüren, wie in Nordirland eine breite Welle des Ekels, des Widerwillens, aber auch der Ungeduld mit den Politikern, den lokalen Politikern, das überspült wird, dass nun macht mal was. Ihr werdet schließlich immer noch bezahlt als gewählte Politiker und tut seit 2,5 Jahren nichts. Es war eindrücklich, Sie haben das sicher alle mitgekriegt, wie der Priester in Belfast beim Begräbnis von Lehrer McKee, Martin McGill, gesagt hat, wie kann es sein, dass es den Tod einer 29-jährigen Frau braucht, um politischen Impetus auch nur wieder zu erwecken. Jetzt, Leute, die Nordirland wie ich seit langem beobachten und die darüber zu Zynikern geworden sind, was ich nicht hoffe, die haben alle schon abgewinkt und gesagt, haben wir alles auch schon gesehen, was besonders Schlimmes geschieht, Welle der Empörung, 2 Monate später, wir sind wieder im Pakt. Ich würde das nicht ausschließen, aber in meinen Augen hat das nicht so sehr etwas damit zu tun, dass Nordirland zum Stillstand verdammt ist, da weigere ich mich, das zu akzeptieren, als vielmehr damit, dass wir im Moment verflucht sind mit einer Politikerinnengeneration in Nordirland, that is not much good.
Also doch ein klein wenig ein Antidepressivum. Das Fragen an the respectful representative.
Just. Hätte sich die EU in deinen Augen anders verhalten können, sollen oder müssen?
In den Brexit-Verhandlungen? Jein, ich meine, die EU ist wie ein Ozeandampfer in diese Verhandlungen gegangen. Alles war picobello organisiert und hat mit Ausnahme dieser Konzession, dass das ganze EU, das ganze UK im Backstop ist, keine einzige Konzession gemacht. Um auf deine Frage zu antworten, ja. Die EU hat diese 3 Prioritätsthemen, ich habe sie genannt, Bürgerrechte, Geld, irische Grenze, festgelegt in eigener Willkür. Das müsse zuerst gelöst werden, bevor man über das künftige Verhältnis reden könne. Das war schon immer ein Unding. Und ich sage das nicht erst, seit wir wissen, in welche Sackgasse das geführt hat. Wie soll es möglich sein, die irische Grenze und ihren Status gesondert zu vereinbaren, bevor man weiß, was das bilaterale Handelsverhältnis sein wird? Das ist ein logischer Zirkelschluss. Das geht nicht. Man muss wissen, ob man in einem Binnenmarkt, in einer Zollunion, mit einem Handelsvertrag oder was auch immer die Optionen sind, welche dieser Groboptionen man gewählt hat für die politische Erklärung, bevor man im Scheidungsabkommen die Details vereinbaren kann, wie halten wir die irische Grenze für unsichtbar. Natürlich gibt es eine Dialektik zwischen diesen beiden. Sie können nicht einen kanadischen Handelsvertrag haben und eine offene nordirische Grenze, wenn Nordirland nicht anders behandelt werden darf als Großbritannien. Das geht nicht. Also müssen Sie logischerweise von Anfang an sagen, Kanada kann es nicht sein. Aber daneben gibt es einige Permutationen. Das wäre meine Antwort. Die strenge und auch kompromisslose Tagesordnung der EU hat letztlich dazu beigetragen, dass wir da gelandet sind, wo wir jetzt sind.
Heidi.
Vielen Dank für diesen kaustischen Einstieg heute früh. Meine Frage ist eigentlich eine wirtschaftliche. Was sind die Konsequenzen für die Wirtschaft in Irland und auch in Nordirland? Wir haben ja letztes Jahr gesehen, dass sich Irland ganz als Wirtschaftsstandort sehr gut eignet. Hat es Auswirkungen? Und dann eine weitere Anschlussfrage. Wie sieht das Gespräch innerhalb der Insel aus, Nordirland, Irland? Wie und gibt es da einen, oder gibt es Zurückhaltung? Oder, also wir erfahren eigentlich sehr wenig darüber. Die beiden sind ja nicht unbeteiligte Spieler.
Also zuerst zur Wirtschaft. Die Republik Irland, die irische Wirtschaft, ist ein eigenartiges Konstrukt verglichen mit westeuropäischen anderen Volkswirtschaften. Wir haben, was die Exporte betrifft, und in diesem Zusammenhang reden wir ja vor allem von der Exportwirtschaft, haben wir etwa 80% der Exportwirtschaft ist in den Händen von multinationalen, mehrheitlich amerikanischen Firmen. Das ist Pharma, das ist Chemie, das ist Elektronik und so weiter, medizinische Geräte. Die sind relativ unberührt von Brexit. Die denken in größeren Kategorien. Die restlichen 20%, nicht komplett natürlich, aber die restlichen 20% sind dominiert von Nahrungs- und Genussmitteln. Very sophisticated. Also wir reden von Casein-Exporten, wir reden von, wie sagt man dem, Molke-Extrakt-Exporten, die dann die amerikanische Version von Rivella produzieren, also diese Kraftgetränke. Das sind höchst raffinierte, hochwertige Produktionsketten, die aber selbstverständlich, da es sich um Nahrungsmittel handelt, den britischen Markt als Hauptmarkt haben. Nicht, weil sie so deppert sind, dass sie nicht Französisch lernen wollen, sondern das ist der nächste. Also im Nahrungsmittelgeschäft, je kürzer die Distanzen, desto besser das Geschäft. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Die Dachorganisation der irischen Käseexporteure, das ist Cheddar, für den es im restlichen Europa nur einen beschränkten Markt gibt. Die haben, wenn es mir recht ist, glaube ich, 800.000 Tonnen irischen Cheddars in englische Warenhäuser verlegt, um nach dem 29. März, der sich als Attrappe entpuppt hat, gewappnet zu sein für etwa 2 Monate Versorgung des britischen Marktes. Das sind nur so im Kleinen, also klein ist es nicht, aber nur so im Detail, logistische Ausgaben, die bereits getätigt wurden für ein Ereignis, das nicht eingetreten ist und das womöglich gar nie eintreten wird. Aber man muss gewappnet sein. Und dieser Nahrungs- und Genussmittelsektor, ich behaupte, aber Sie können sagen, ich sei da nach 35 Jahren Irland befangen, ich behaupte, die sind so gut aufgestellt. Die gehen durch eine Durststrecke, wo der britische Markt jetzt in einem schlimmen Szenario, einem ungeregelten Szenario, wo der britische Markt kompromittiert wird, 50% des irischen Rindfleischs geht nach Großbritannien. Das ist viel. Sie mögen sich erinnern, letztes Jahr, Irland ist der größte Rindfleischexporteur der nördlichen Hemisphäre. Also nur Südafrika, Neuseeland, Brasilien, Argentinien sind überhaupt in der gleichen Liga. Und jetzt schauen Sie mal auf die Karte, wie klein Irland ist. Das ist eine riesige Marktstellung. Aber der britische Markt ist logischerweise sehr wichtig. Und hier drohen Durststrecken mindestens, wenn nicht Einbrüche in diesem Sektor. Noch zu Ihrer Frage, was den inneririschen Nord-Süd-Dialog betrifft. Er ist sehr harzig. Er ist sehr harzig. Die Unionisten sind, also die nordirischen Protestanten, sind so heikel, nur ja nicht in einem gleichen Foto mit der irischen Regierung, mit einfach Leuten, die nicht Unionisten sind, gesehen zu werden, dass da nicht so furchtbar viel läuft. Auf der katholisch-nationalistischen Seite läuft einiges. Wir haben Ende Mai, Ende dieses Monats, das Spektakel, dass der ehemalige Chef der SDLP, also der gemäßigten Katholiken in Nordirland, Mark Durkan, der 2017 sein Unterhausmandat in Derry verloren hat an Sinn Féin, der wird jetzt für Fine Gael, die irische Regierungspartei, im Wahlkreis Dublin kandidieren. Das heißt, Nordirland wird weiterhin eine permanente Stimme in Straßburg und Brüssel haben. Aber das sind Einzelheiten, die vielleicht eine engere Kooperation vortäuschen, die es eigentlich leider nicht gibt.
Eine Nachfrage, ich habe die Wortmeldung registriert, aber Nachfrage zu der Export-Import-Geschichte. Klar, die Rindfleischexporteure verlieren, die irischen. Ist das aber vielleicht das Kalkül der Brexiteers, dass sie am Ende so lange den Sterling abwerten, dass sie eigentlich zum Marktleader für alles Mögliche in Europa werden?
Sagen wir so, es gibt einen, er nennt sich Ökonom, er ist Professor in Cardiff University, Patrick Minford. Er ist l'éminence grise, wenn das der richtige Ausdruck ist, der Brexiteers auf ökonomischer Seite. Er hat vor etwa 2 Jahren gesagt, ja natürlich, es ist sehr wohl denkbar, dass die gesamte britische verarbeitende Industrie vor die Hunde geht in einem Brexit. Aber schließlich ist das nur noch 10% der Wirtschaftsleistung überhaupt, was sehr niedrig ist, verglichen im westeuropäischen Kontext. Und wir sind ja sowieso eine Dienstleistungswirtschaft. Sagen Sie das mal den Nissan-Arbeitern in Sunderland, die perverserweise für den Brexit gestimmt haben. Aber das Kalkül der Brexiteers, was, wenn ich zurückkommen darf, auf Nahrungsmittel, ist, England importiert seit 200 Jahren billige Nahrungsmittel für englische Industriearbeiter, vor allem als es noch welche gab. Das ist das Grundmuster, deshalb die Kolonisierung Irlands, die Ausbeutung Irlands. Das sollte die Nahrungsmittel liefern. Heutzutage spekulieren die Brexiteers auf billige Textilien aus Fernost, auf billiges Rindfleisch aus Brasilien und Südafrika. Deshalb die Deregulierung der Standards in Gesundheit und weiß nicht was. Das Chlorhühnchen aus den USA spielt hier immer wieder eine tragende Rolle in der Diskussion. Aber das ist, ich meine, Deregulierung, das ist eine Fraktion der Brexiteers, muss man fairerweise sagen. Die wollen Singapore on the Thames, also ein Wildwest im Finanzbereich, Dienstleistungsbereich und im Konsumgüterbereich, niedrige Standards, aber billige Produkte. So, like mushrooms, keep them in the dark and feed them shit.
Thank you. Peter.
Ich denke, ihr wisst, es gibt seit Brexit ein neues Wort, ein neues Verb, das heißt to Brexit, sich verabschieden, aber nicht gehen. Ich habe trotzdem noch eine Frage. Gibt es eigentlich Umfragen in England vor allem, wie die Bevölkerung heute über Brexit denkt?
Es hängt unheimlich stark von der Fragestellung ab, aber ich habe in den letzten 12 Monaten keine einzige Umfrage, egal wie die Frage lautet, gesehen, die eine Mehrheit für den Brexit ergäbe. Die Mehrheiten für das Bleiben schwanken aber sehr stark zwischen, ich sag mal, 52 und fast 60 Prozent. Es gibt eine Mehrheit für ein zweites Referendum, das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden wird, weil Labour so dumm tut. Aber ich persönlich meine, es hängt natürlich sehr, sehr viel von einem solchen Wahlkampf, ist der falsche Ausdruck, Referendumsabstimmungskampf, von den Tonalitäten ab. Aber da, wo wir jetzt stehen, wenn morgen ein solches zweites Referendum stattfände, glaube ich, die Briten würden bleiben.
Ich teile Ihre Meinung in Bezug auf Irland, dass sich die Iren schlagen würden, so oder so. Die sind so agil, dass ich das glaube. Auch weil in Neuseeland, als die EU eingeführt wurde und sie ihren großen Markt in Großbritannien verloren hatten für Butter und Lammfleisch, ja, weil die neue Märkte, sie hatten eine Krise, dann kamen neue Märkte in China und in, ja, Australien, und denen geht es besser als je in Neuseeland. Natürlich ist es viel weiter weg, aber nur zum Sagen, ich würde das unterstützen.
Du hast Einzelheit, wenn ich sagen darf.
Gerne.
Vor etwa 6 Monaten kam eine winzige Zeitungsmeldung in der Irish Times. 5 irische Fleischfabriken sind die ersten in der gesamten EU, die eine volle Konzession haben, den chinesischen Markt zu beliefern. QED.
Okay. Noch eine zweite Frage oder eine Frage. Ist es viel zu früh zu sagen, was wir als Schweizer lernen können aus dieser Brexit-Affäre in Bezug auf das Rahmenabkommen?
Ich glaube, da ist Sebastian wesentlich besser qualifiziert.
Aber die Frage geht weiter bis nach der Kaffeepause. Aber bis zur Kaffeepause haben wir noch einige Fragen. Erich?
Also das erste ist eine Bemerkung und das zweite eine Frage. Die Bemerkung ist, es ist ja ein Lehrstück, dass wir hier miterleben, wie schwierig es ist, in eine parlamentarische Demokratie, in die direkt demokratische Mechanismen einzuführen. Ja. Wenn die Gewohnheit nicht vorhanden ist. Wir in der Schweiz haben die Gewohnheit. Wir verwässern Dinge dann einfach, weil wir finden, ja, sie sind nicht durchsetzbar. Beispiel die Alpeninitiative, ja, die wurde von links eingebracht, sah man, ist eigentlich nicht durchsetzbar. Anderes Beispiel von eher rechts eingebracht ist die Masseneinwanderung. Hat man sich auch so lange miteinander auseinandergesetzt und gesprochen, bis das Ganze wieder tragbar war, irgendwie tragbar war, für sämtliche Seiten. Nach dieser Bemerkung, die führt mich zur Frage. Martin, du sagst, die EU hat eigentlich gravierende Fehler gemacht, indem sie vorgab, so wie das Ganze sein sollte. Ist es nicht auf der anderen Seite so, ich muss vorausschicken, der Guardian ist meine Lieblingszeitung, die lese ich ja jeden Tag. Jetzt bin ich ein bisschen Guardian gefärbt, muss ich sagen.
Ein Guardianist.
Ja, ich bin ein Guardianist sozusagen. Ja, das muss ich gleich sozusagen eingestehen. Aber die sagen ja mehr und mehr auch in ihren Kommentaren, die Hauptschuld in dieser ganzen Verfahrensgeschichte lag bei Theresa May persönlich, weil sie sagte, Brexit means Brexit. Sie hätte genauso gut sagen können zu Beginn, Brexit means, und jetzt können wir sagen, Zollunion oder eben das norwegische Modell oder irgendetwas, hat sie nie gesagt, sondern sie sagte, Brexit means Brexit, trat vor die große Weltöffentlichkeit und sagte, a global Britain, stand so auf dem Podium, auf dem sie auftrat. Also man kann die Geschichte, glaube ich, auch von der Seite aussehen oder Frage, kann man?
Man kann, wenn du mich fragst, Erich, man muss. Ich bin nur gefragt worden, hat die EU alles richtig gemacht, hat sie Fehler gemacht? Und wenn ich versuche, fair zu sein, habe ich so meine Antwort gegeben. Das schließt aber überhaupt nicht aus, dass man sehr streng ins Gericht geht mit Theresa Mays Verhalten. Zwei Punkte, ich will hier nicht nochmal in all die historischen Details gehen, aber zwei Punkte würde ich herausstreichen. Erstens, Oktober 16, Sie erinnern sich, Juni 16, das Referendum. Oktober 16, Parteitagsrede Theresa May, die nur durch eine Verkettung von Zufällen überhaupt Parteichefin geworden ist. Sie stellt fest, was bedeutet Brexit? Ende der Freizügigkeit, kann man noch verstehen. Ende der Jurisdiktion des Europäischen Gerichtshofs. Völlig aus dem freien Himmel erfunden, war nicht Thema der Kampagne, aber bedeutet raus aus dem Binnenmarkt, raus aus der Zollunion, raus aus Euratom, raus aus sämtlichen Agenturen der EU, die vom Europäischen Gerichtshof reguliert, kontrolliert, überwacht werden. Okay, das war der erste Fehler, diese schroffe Red Lines, wie wir das nennen, also Verhandlungseckpunkte, die fast keinen Spielraum mehr ließen. Zweiter Fehler, sie wandert im Frühling 17 mit dem Gatten in den walisischen Bergen und beschließt in ihrer Euphorie über die Aussicht, eine Neuwahl anzusetzen und verliert ihre kleine Minderheit. Was wäre die logische Konsequenz daraus gewesen? Ich muss mich für einmal selbst rühmen, ich habe das schon damals gesagt, eine Regierung der nationalen Einheit. Man kann nicht in einer Minderheitsposition ein derartiges Projekt durchfahren und man sollte ganz gewiss nicht die renitenteste Partei, nämlich die Democratic Unionist Party, als Mehrheitsbeschafferin kaufen. Also finde sogenannte Blairites in der Labour-Fraktion, um eine Regierung der nationalen Einheit, inklusive Liberale, meinetwegen eine Prise Scottish Nationalism noch dazu, zu finden, um in einer Art von Constitutional Convention diesen Brexit zu vereinbaren, womit können wir alle leben, das ist nicht geschehen.
Weitere Wortmeldungen? Ich habe vorher schon und dann da noch zwei. Genau.
Ich habe noch mal eine Nachfrage zu der Stellungnahme zu Brexit or Remain im Wirtschaftsgefüge Großbritanniens, jetzt nicht Irlands. Die meisten Ökonomen, so wie ich es verstanden habe, warnen ja vor dem Brexit. Aber es gibt Sektoren, wo eine sehr starke Brexit, etwa die Fischereiwirtschaft, ja, nicht, in den Küstenregionen, ja, ist ja nun sehr stark für den Brexit. Nicht? Gibt es noch andere Wirtschaftssektoren? Ich weiß nicht, wie stark dieser Wirtschaftssektor ins Gewicht fällt.
0,5% des Bruttoinlandprodukts.
Na gut, aber da ist es eben sehr stark.
Schottland stärker, also regional stärker.
Ja, ja. Also wir kennen ja die regionalen Trennlinien, Schottland und, ja, England und so weiter. Ja. Aber gibt es im Wirtschaftsgefüge da nochmal so irgendwie so eine Landschaft, wo man sagen kann, da ist eine sehr starke Brexit-Position für Brexit und da ist eine sehr starke Gegenposition, also eben Finanzkapital.
Also die eine Seite liegt auf der Hand, Autos, aber auch Flugzeugbau. Denken Sie an Airbus, das ja das Composite Product par excellence ist, wo die einzelnen Bestandteile in verschiedenen europäischen Ländern hergestellt werden. Das alte Beispiel der Kardanwelle des BMW Mini, die etwa viermal, wenn nicht fünfmal, den Ärmelkanal überquert, bevor sie ins fertige Produkt in England eingebaut wird. Die sind natürlich alle mittlerweile, endlich melden sich die Fritzen. Die haben ja vor dem Referendum geschwiegen wie das Grab, um sich nicht zu exponieren, weil sie nicht erwartet haben, dass dieses Resultat rauskommt. Die melden sich jetzt und warnen eindringlich. Wir haben bereits Rückzüge. Nissan hat ein Modell abgesetzt. Honda will eine Fabrik schließen und so weiter. Das ist nicht erstaunlich. Die müssen Lagerhallen bauen von der Größe von mehreren Fußballfeldern, um diese Just-in-Time-Produktionslinien zu ersetzen. Und warum sollten sie das tun, wenn sie schon ein Werk in der Slowakei haben, die dasselbe Produkt herstellt und das nicht braucht? Die andere Frage ist schwieriger zu beantworten. Sie haben die Fischerei genannt, wirtschaftlich irrelevant, politisch nicht irrelevant. Ich neige dazu, aber Sie können mich polemisch nennen. Die Geldgeber der Brexiteers sind Private Finance, Fund Managers, wie sich diese Haifische der Finanzwelt auch immer nennen, die sind total begeistert über Brexit. Warum? Weil das sind Casino-Kapitalisten. Die können immer gewinnen. Sie können wetten darauf, dass es den Briten schlechter geht und wenn sie die Wette richtig formulieren, gewinnen sie und umgekehrt. Aber es ist auffällig, dass die rabiatesten sind entweder, und ich wäre hier persönlich, eben solche Finanzhaie, die kein Gewissen haben. Sie sind Herr Dyson mit seinen Staubsaugern, die nicht im UK produziert werden. Sie sind der Leiter von Twinings Team, mit dem ich zweimal gesprochen habe, toller Typ. Der hat überall auf der Welt Werke. Der beliefert seine Märkte aus lokalen Fabriken. Oder es ist der Chef, der idiotische Chef der Popkette Witherspoon. Ja, natürlich, dem sind doch Zölle scheißegal. Der will, dass die Leute Bier trinken. Aber man muss immer quasi anschauen, was ist der wirtschaftliche Hintergrund dieser Brexiteers. Und es sind entweder Buccaneers, Piraten der Geschäftswelt oder sie sind überhaupt nur auf den britischen Markt angewiesen.
Johanna und dann noch Tobi zum Abschluss.
Wie verhält sich eigentlich Irland gegenüber der Frage einer möglichen Wiedervereinigung? Wollen Sie das oder wo sehen Sie die Probleme? Denn es wäre wahrscheinlich nicht unproblematisch.
Da hast du vollkommen recht, Johanna. Im Moment versucht man das Thema in der Republik offiziell eher ein bisschen mit Schweigen zu umgehen, weil man niemanden vor den Kopf stoßen will. Es gibt zwei Ebenen, glaube ich, und beide sind wichtig, aber die eine ist wesentlich wichtiger. Die wichtigere Ebene ist, niemand in der Republik Irland, das sage ich so apodiktisch, will ein wiedervereinigtes Irland mit 900.000 Protestanten, die die Faust im Sack oder auch sagen wir, Gewalttätiger auf, dagegen protestieren. Niemand will das. Es besteht eine Hoffnung, dass gemäßigtere Unionisten, die derzeit schweigen, dass die nordirische Wirtschaft, die ausnahmsweise nicht schweigt, sondern sagt, wir wollen dieses Scheidungsabkommen, es ist großartig, es ist die beste aller Welten, dass die zu einer kritischen Masse innerhalb der protestantischen Hälfte werden. Aber es bleibt die Frage. Ich war am Sonntag nach dem Referendum im Juli 16, es war nicht der Sonntag, vielleicht 10 Tage später, im Juli 16 in Portadown, der Zitadelle des Oranierordens, wo jeden Sonntag paradiert wird. Deshalb muss man keine Vereinbarungen treffen als Journalist. Man findet sicher jemanden auf der Straße in Uniform mit Pauken und Pfeifen. Und habe mit denen gesprochen und war selbst nach meinen 35 Jahren Nordirland-Berichterstattung schockiert, wie was ich da ins Mikrofon gekriegt habe. Ach, das ist alles eine katholische Verschwörung. Und, wir wollen raus aus der EU. Und steht da und sagt, what world do you live in? Aber diese Welt gibt es und die muss in irgendeiner Weise pazifiziert werden, wenn es ein einvernehmliches Irland vereint geben soll. Und dafür gibt es noch keine Prozesse, noch keine Rezepte, noch kein gar nichts. Der zweite Punkt, ich fasse mich kurz, ist Geld. London, und ich meine London wörtlich, also der englische Südosten, pumpt jährlich 10 Milliarden Pfund nach Nordirland. To keep the place afloat. Das 10 Milliarden Pfund sind auch für eine prosperierende Republik Irland eine Menge Geld. Weil es so viel kleiner ist. Und natürlich kann man sich gut vorstellen, dass die Briten noch eine Weile weiterzahlen, dass Europa mithilft, dass die Iren selbstverständlich auch mithelfen. Was aber geschehe, wenn es ein Referendum in der Republik gäbe, wo diese Last allein dem irischen Steuerzahler aufgebürdet würde, wage ich nicht, jetzt so frisch, fromm, fröhlich, frei zu prognostizieren. Dorothy, meine Frau, die manche von euch kennengelernt haben, sagt, papperlapapp, das käme durch mit großer Mehrheit. Nicht, dass sie eine glühende Nationalistin wäre. Sie sagt, das käme durch, macht ihr keine Sorgen. Ich bin da etwas vorsichtiger. Fintan O'Toole, der von mir sehr bewunderte Kolumnist der Irish Times, hat vor etwa 6 Monaten eine fiktive Geschichte geschrieben. Am Ende dessen sagt Nordirland in einem Referendum Ja zur Wiedervereinigung und die Republik sagt Nein.
Tobi, Matthiessen, letzte Frage. Die Diskussion geht weiter, aber eine letzte Frage, damit wir zur Kaffeepause kommen.
Frage. Ich glaube, der Referent hat das so brillant dargestellt, dass es vielleicht eher ein Kommentar ist. Ich wollte ihm gratulieren, dass er dieses leidliche Thema, unter dem wir beide persönlich gelitten haben, die letzten Jahre so erheiternd dargestellt hat, was doch sehr schwierig ist. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass ich doch finde, es gibt diese internationale Dimension des Brexit. Das ist halt wirklich der Anfang einer globalen quasi Kette von Ereignissen war und das nicht unbedingt Zufall ist. Also dass ja auch vor der Trump-Wahl kam und vor diesen Rechtsrutschen in Europa und diese Verbindung auch zum Beispiel zu den Murdochs, zu dem Murdoch-Medienimperium, diese Verbindung zu den alten Kolonien, eben jetzt Australien und so weiter und so fort. Und eben diese globale quasi Vernetzung, in der Brexit nur eine Kette ist, die ist doch sehr wichtig. Und zweitens wollte ich noch sagen, dass eben auch, also in England, es eben auch in den alten Staatseliten eben schon lange eine quasi Wegwendung von Europa gab, die ich persönlich erleben durfte oder musste in den letzten Jahren, die mich sehr stark schockiert hat. Also als Europäer in Südengland habe ich das oft gespürt, dass die Leute mir Sachen gesagt haben, von denen ich noch nie gehört hatte. Also eben die Europäische Union als Projekt, als Imperialism of the Losers wurde mir das bei einem meiner ersten Essen in Cambridge dargestellt. Und ich musste mich zuerst mal ein paar Tage, ich musste mir zuerst mal überlegen, was meinen die damit eigentlich? Und damit meinten sie eben, dass eben Deutschland zu viel Einfluss hat und dass für diese Staatseliten einfach total inakzeptabel war und ist. Und ohne diese Dimension kann man eigentlich, glaube ich, den Brexit auch nicht verstehen. Und persönlich, was mich auch einfach schockiert, ist, wie stark gespalten das Land einfach ist. Also ich wohne in Südengland, eben also Oxford, Cambridge, London, Brighton, diese Gegenden, da fährt man das nicht so. Aber sobald man irgendwo anders hinfährt, gerade wenn man ein bisschen einen europäischen Akzent hat, sofort im Zug, im Restaurant, im Hotel, überall wird man gefragt, ja, woher bist denn du? Also man kommt sich vor wie ein Alien irgendwie. Und also die Stimmung in diesen Orten hat meines Erachtens sich nicht geändert. Und die sind zum Teil gewillt, wirklich harte ökonomische Einschnitte auf sich zu nehmen, auch in wirklich strukturell sehr schwachen Regionen. Und ich weiß nicht, ob dies die Meinung geändert hätten. Deswegen, ich bin mir auch nicht sicher, ob ein zweites Referendum, also ich hoffe auch, dass es anders ausfallen wird. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es so eine gute Idee wäre, weil ich treffe die wirklich oft Leute, die immer noch überzeugte Brexiteers sind, trotz dieser verfahrenen Situation. Und eigentlich mein einziger richtiger Kommentar war das, ich finde, wir müssen in der Schweiz aufpassen, dass wir niemals, wir haben ja ein gespaltenes Land, irgendwie auch Stadt-Land, und die Beziehung zum Umland ist kompliziert, dass es nicht so verfahren wird wie in England, weil eben diese politische Situation ist so unlösbar, aber eben man merkt das im Land, also auf der persönlichen Ebene, es ist eigentlich ein total gespaltenes Land und wirklich giftig auch. Also die Debatten sind wirklich total vergiftet und irgendwie müssen wir das lösen und ich denke, wir müssen bald die Verträge mit der EU abschließen, weil wenn England draußen, wenn das nach dem Brexit und wenn wir das total, wenn das total ins Wasser fällt zwischen der Schweiz und der EU, dann müssen wir wieder von vorne anfangen und das ist dann keine gute Idee, weil ja.
Darf ich das als Schlusswort aufnehmen und mich dafür bedanken, weil aus der Sicht eines Ausländers in England